dann ist das jetzt nicht etwas, ein Hütchen, das ich mir aufsetze, dass ich sage, ich mache jetzt ein Coaching mit Hund-Mensch-Team und jetzt setze ich mir mein Ethik-Hütchen auf und bin ethisch korrekt, ja? Sondern das habe ich mein ganzes Leben. Jeden einzelnen Moment in meinem Leben.
Dein Leben, deine Persönlichkeit und heute dein Leben, dein Hund. Und wie wichtig ein ethischer Umgang in dessen Training und Erziehung und Leben ist, das erfahren wir heute von Human- und Tierenergetikerin sowie Hundeverhaltensspezialistin und Buchautorin Silke Strasser. Schön, dass du wieder bei uns bist.
Ja, ich freue mich auch wahnsinnig, Silvia. Die Freude ist auch bei der Frieda natürlich groß,
ja, gell? Du hast deine Frieda mitgebracht, deine vierbeinige süße Maus.
Ja, ja.
Auf die haben wir uns heute schon richtig gefreut.
Ja, die wartet jetzt, dass sie noch irgendwas zum Essen kriegt und nachdem aber jetzt nichts mehr kommt, geht sie, glaube ich.
Ja, ja, genau.
Und begibt sich zur Ruhe. Oder sie geht jetzt noch in den Rucksack, weil sie genau weiß, dass der Leckerlibeutel im Rucksack ist. Ist ja eine gescheite Maus.
Sie schnuppert gerade dran und hat gerade ganz betreten geschaut, so quasi, oh, mein Frauchen hat mich jetzt ertappt.
Warum weiß die das, bevor ich es gemacht habe?
Ja, die kennt dich, die achtet ganz genau auf dich, gell? Ja. Oh, sie schaut so süß. Und wer die Frieda auch sehen will, unbedingt auf unser Facebook- oder Instagram-Profil gehen. Da werden wir natürlich das eine oder andere Video und Foto von der Frieda gemeinsam mit der Silke posten. Silke, wir erfahren von dir heute, welche Bedürfnisse dein Hund hat, wie du gewünschtes Verhalten bei deinem Vierbeiner verstärkst und welche die lebensnotwendigen Dinge sind, die du deinem Wauzi wirklich antrainieren solltest. Was habt denn ihr zwei heute schon erlebt, die Frieda und du?
Wow, war wieder voll aufregend, gell? Also in der Früh beim Aufstehen, also uns wächst ja immer der Kater auf, 3:30. Und dann sind wir halt hinaus. Ja, es ist wirklich 3:30 in der Früh, du hast richtig gehört. Und dann gehen wir halt unsere Morgenrunde, so eine Dreiviertelstunde. Und das erste Spannende war natürlich, das ist ein Entenpärchen.
Oh. Gell?
Und also Erpel und Entenfrau sitzen und die Frieda findet das natürlich voll super. Und dann aus irgendwelchen Gründen ist der Herr Erpel halt weggeflogen und das ist dann wirklich so. Also bei uns beiden. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur die Frieda toll findet, sondern ich finde das natürlich auch super. Gell? Vor allem, wenn die Ente dann am Wasser landet, ist das besonders spektakulär. Das ist a little bit like surfing. Also das ist echt lustig und das findet die Frieda auch, dann ist sie wirklich gestanden. Aha, okay, gut. Und dann hat es da gerochen nach Katzen, weil da sind auch immer wieder halt Katzen, die halt Freigänger sind. Gell? Und also es war schon sehr spannend und dann sind auch um die Uhrzeit, man möchte es nicht glauben, auch andere Menschen unterwegs.
Oh.
Und es sind sogar auch Hunde unterwegs und das hat sie ein bisschen blöd gefunden, dass sie jetzt nicht zu dem Hund näher hin durfte, weil wir den Hund schon kennen und der Hund sehr unsicher ist und das heißt in seiner Unsicherheit einfach nach vor geht und da habe ich ja gesagt, du, nein, wir weichen aus, wir machen eine gute Distanz. Sie hat mir ein bisschen angeschaut, so, du bist so eine Spaßbremse. Aber okay, gut, weil du es bist, dann gehen wir halt in die andere Richtung. Und dann eben wieder nach Hause, dann hat die Frieda nachschlafen dürfen. Gell?
Oh.
Ja, Schlaf ist extrem wichtig. Ne?
Ja, bei 3:30 Tagwache verstehe ich das aber.
Ja, ich verstehe das, ich habe das volle Mitgefühl mit ihr. Jetzt sind wir mit dem Taxi hergefahren, ausnahmsweise. Und das war natürlich auch spannend. Also Taxifahren ist dann immer so, aha, und wie riecht's da? Und jetzt da beim Aussteigen natürlich das erste Nase am Boden und schnüffeln und den eigenen Geruch da lassen. Ja, ja.
War das jetzt mit der Frieda, weil ja wir, also unser Aufnahmeleiter, der Stefan und ich, wir empfinden sie als total entspannt, euer Miteinander, als sehr geschmeidig. War das von Anfang an so?
Nein. Also als die Frieda in mein Leben gekommen ist, war sie im Grunde genommen also 180 Grad konträr zu dem, wie sie jetzt ist. Also sie war, sie war 1,5, könnte man jetzt sagen, also und jetzt ist sie 9 Jahre alt. Aber sie war ein extremer Ball-Junkie, das heißt nur darauf fixiert, wirf den Ball und ich renne dem Ball nach und hatte ein extrem hohes Stresslevel. Das heißt, sie hat sich extrem schwer getan, zur Ruhe zu kommen und einfach einmal zu chillen. Und ja, ich meine, sie ist halt zu uns gekommen, gell? Also, und ja,
ja
halt,
Gott sei Dank.
Naja, ich meine, das ist immer so die Frage, gell? Also, ich meine, also sie, wenn du sie fragst, ja, nein, doch, sie fühlt sich wohl. Na, aber Das heißt, wirklich sehr bewusst, jetzt zum Beispiel keine Ballspiele. Das heißt, also ich mache das bis heute nicht. Auch nicht kein Stöckchen werfen, sondern wirklich sehr bewusst ruhige Spaziergänge. Sie war auch, sie konnte auch am Anfang, hat sie das nicht verstanden, wieso sie jetzt an lockerer Leine gehen soll. Also hey, dorthin, 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 dorthin. Und wir haben das halt einfach geübt, wie man das halt relativ leicht und einfach üben kann. Das ist also eher die Herausforderung an diejenigen oder denjenigen, der die Leine haltet, nicht an den Hund, ne? Und dann eben sehr bewusst an Tagesablauf, mit wo es eben Ruhephasen gibt, genauso wie aktive Phasen. Und da ist halt auch einfach das Vorbild, ich, weil wenn ich ständig auf 180 bin, dann wird mein Hund auch sich das bei mir abschauen und auch auf 180 sein. Und je ruhiger ich bin, desto ruhiger kann auch der Hund sein. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch, ich meine, Taxifahren ist jetzt, oder sag Straßenbahn fahren oder Bus fahren, hat natürlich ist eine gewisse Anspannung. Also jetzt hätte ich sagen können, okay, wird viel Verkehr sein und wir kommen vielleicht zu spät her. Und wenn ich das aber denke, dann habe ich eine Anspannung bei mir, und die überträgt sich auf sie. So, ich voll gechillt im Taxi, gell, Hund gestreichelt, Hund auf mir oben sitzend, alles bestens, alles wunderbar.
Also wir haben sehr viel in der Hand und gleichzeitig gilt es natürlich, auf unser Verhalten zu achten und schon auch auf den Hund selber. Und deswegen auch unser heutiger Titel der Folge, hündische Bedürfnisse, ethische Methoden in der Arbeit mit dem Hund und Mensch-Team. Das heißt, wir sprechen eben über die Methoden in der Arbeit mit Hund und Mensch. Und was meinst du generell mit ethischen Methoden für Tier und Mensch?
Also grundsätzlich wissen wir ja, dass wir eine sehr klare sehr klares Tierschutzgesetz haben, das ist mal das Erste, wo schon sehr, sehr klar drinnen steht, was ich nicht tun darf. Und zwar unabhängig, ob ich jetzt einfach nur Hundehalter bin oder ob ich das professionell oder eben auch ehrenamtlich ausübe, also mit Hunden arbeite. Das ist einmal das eine. Dann, wenn ich jetzt sage, ich bin in der Fachgruppe, dann ist es noch viel, viel klarer, weil das ist wirklich ganz, ganz klar definiert, was sind sogenannte aversive Methoden. Und das heißt, da fällt schon extrem viel weg. Ne? Wenn ich jetzt das aber noch spitzer formuliere, was ich tue, weil ich versuche ja auch andere Worte zu finden und andere Worte zu gebrauchen. Das heißt, ich spreche vom Hund-Mensch-Team. Ich sage zum Beispiel nicht, ich trainiere mit einem Hund, sondern ich arbeite mit einem Hund. Das macht im Kopf einen Unterschied. Und das sagt es eigentlich, das ist schon für mich Beginn von einem ethischen Zugang, dass ich einen Hund als Lebewesen mit Bedürfnissen, mit Gefühlen, mit Ängsten, mit Unsicherheiten sehe und wahrnehme und dementsprechend mich auch annähere, nämlich mit Respekt. Und da bin ich eben viel früher eigentlich bei dem, was aversiv sein kann, weil wenn ich sage, ich nähere mich einem Lebewesen mit Respekt, dann bedeutet das, ich muss auf meine eigene Körpersprache achten. Es nützt nämlich nichts, wenn ich jetzt sage, okay, gut, ich verwende keine Wasserflasche, um den Hund anzuschütten, wenn er was Schlechtes tut, meiner Meinung nach Schlechtes tut. Aber ich habe eine aversive, gewalttätige, aggressive Körperhaltung oder Stimme. Hund nimmt es genauso auf. Der Hund beobachtet mich und wenn ich jetzt das körperlich signalisiere, dass ich aggressiv, zornig, was auch immer bin, ist es genauso aversiv, weil es ist keine klare Botschaft an den Hund. Und es hat auch nichts mit Respekt zu tun, von meiner Seite aus. Und wenn ich jetzt auch sage, von ethisch, dann ist das jetzt nicht etwas, ein Hütchen, das ich mir aufsetze, dass ich sage, ich mache jetzt ein Coaching mit Hund-Mensch-Team und jetzt setze ich mir mein Ethik-Hütchen auf und bin ethisch korrekt, ja? Sondern das habe ich mein ganzes Leben, jeden einzelnen Moment in meinem Leben. Das macht keinen Unterschied, weil es macht auch keinen Unterschied, weil ich jetzt mit der Frieda spazieren gehe, bin ich genau gleich, wie wenn ich mit einem Hund-Mensch-Team arbeite. Also das macht für mich überhaupt keinen Unterschied. Und das wäre auch komisch irgendwie. Also die Frieda wäre komplett verwirrt, gell?
Ich wollte gerade sagen, wenn, dann muss man das durchziehen, gell? Dann muss das ein roter Faden durchs ganze Leben sein. Weil du früher gesagt hast, wenn der Hund aus meiner Sicht etwas tut, was vielleicht falsch ist oder so. Beobachtest du, bemerkst du das öfters, dass die Erwartungen an den Hund und an die Arbeit mit Hund-Mensch-Team von der menschlichen Seite her oft ein bisschen anders sind, als die hündischen Bedürfnisse es zulassen würden?
Sehr oft sogar.
Ja.
Also wobei ich auch glaube, dass, ich muss jetzt fast die Menschen in Schutz nehmen, du dich ja eher auch fragen musst, woher kommen diese Erwartungen? Mhm. Also wenn ich jetzt sage, du bist Neo-Hundebesitzerin, Hundebesitzer, und du hast im Kopf, welche Erwartungen hat die Gesellschaft, wie ein Hund sein soll.
Mhm.
Wann ein Hund was tun darf. Gestern hat die Frieda wieder komplett normal hündisches Verhalten gezeigt, indem sie sie einfach ihres Hundelebens gefreut hat und mal 3 Runden gerannt ist und dann gebuddelt hat und dann sich ins Gras geworfen hat und da ihren Duft hinterlassen hat und einfach gerobst ist. Und also sie hat übers ganze Gesicht gelacht und es war also typisch normales hündisches Verhalten. Gut, was mache ich? Ich stehe einfach daneben und habe eigentlich zum Lachen angefangen, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist so cool. Ich meine, okay, würde es jetzt nicht machen, ich selber, aber ich finde es super. Es sind aber natürlich auch Menschen so in der Entfernung dann auch stehen geblieben und also dieses also Kopfschütteln und schaut er denn. Das ist zum Beispiel jetzt etwas, wo du sagst, die Erwartung der Gesellschaft, wie ein Hund sein soll, also quasi der soll jetzt neben dir, immer neben dir im Abstand von 50 Zentimeter, nahe 30 Zentimeter, dich anschauend neben dir hergehen. Wenn es jetzt die Erwartung ist, dann enttäuschen wir diese Erwartung aber komplett. Es ist für mich weder ethisch, noch entspricht es den hündischen Bedürfnissen, weil hündisches Bedürfnis ist natürlich zu schnüffeln, natürlich auch einen Raum zu haben. Ich meine, wir haben 3 Meter Leine. Es ist meine Geschichte, dass ich lerne, die Leine so zu handeln, dass die von 3 Meter halt auch auf 50 Zentimeter in meiner Hand ist, ohne dass ich da Probleme habe oder den Hund zu mir ziehen muss, weil das mache ich auch nicht. Und wenn ich jetzt mir überlege, ich würde ständig den Kopf nach oben seitlich drehen, dann hätte ich sehr, sehr schnell ein Nackenproblem.
Mhm.
Die Halswirbelsäule und also der Körper des Hundes ist eigentlich sehr gleich aufgebaut wie der des Menschen. Und wo haben Menschen die meisten Probleme? Im Nacken- und Schulterbereich und Halswirbelbereich. Und das heißt, es entspricht nicht einem hündischen, normalen Bedürfnis, wenn der jetzt ständig neben mir geht und mich auch noch anschauen muss. Hündisch Normalverhalten wäre, ich schnüffel, weil dort ist es interessant. Hunde nehmen die Welt durch ihre Nase auf. Und es ist natürlich auch ein Bedürfnis von Hunden, wie von allen Lebewesen, dass ich mich sicher fühle. Auf der einen Seite körperlich sicher, auf der anderen Seite emotional sicher. Das ist viel, 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 viel wichtiger. Und emotionale Sicherheit heißt, wenn ich jetzt wirklich die Frieda nehme, die Frieda weiß, ich darf mich normal als Hund verhalten, weil die Silke schaut, dass ich nicht dabei gestört werde.
Mhm.
Ich fühle mich sicher, weil ich weiß, ich habe da Schutz.
Ah, das ist schön.
Und das ist extrem wichtig.
Mhm.
Und das hat für mich natürlich auch mit ethischem Zugang zu tun.
Weil ein Abtrainieren von natürlichem hündischem Verhalten kommt ja schon fast einer Gewalttat gleich, oder?
Ist es, ja. Überleg dir, wenn dir jemand von Kind an abtrainiert, dass du deine Körpersprache benutzt, obwohl man dann später als Erwachsener weiß, dass 98% der Kommunikation über Mimik, Gestik und Körper ist. Und jetzt überleg dir, es wird dir abtrainiert. Ich meine, in einem Teil wird es uns ja auch abtrainiert. Wir nennen das dann halt Sozialisation, gell? Aber das ist ein Eingriff im Grunde genommen in ein Grundbedürfnis. Und es ist ein Grundbedürfnis, kommunizieren zu dürfen und überhaupt zu kommunizieren.
Daraus leitet sich für mich im Prinzip ab, dass ein Problem mit Hund nicht wirklich immer ein Problem sein muss, oder?
Nein. Nein. Ist ja auch meine, ich sage mal, einerseits ist das meine Sicht auf ein Problem. Mhm. Und es ist, wenn ich jetzt mit einem Hund Mensch Team arbeite, gell, dann bin ich jetzt nicht am Problem per se interessiert, sondern ich bin an der Lösung interessiert. Also es ist nicht, also okay, es gibt eine Beschreibung jetzt vom Hundebesitzer oder Hundehalter, je nachdem. Da ist jetzt auch im Englischen gibt's halt andere Termini, die du nicht so ins Deutsche übersetzen kannst, aber die auch diesen ethischen Zugang symbolisieren, zum Beispiel Caregiver. Mhm. Wenn du jetzt sagst Hundemama, Hundepapa, hat das ein ganz anderes Gefühl, wenn du es auf Deutsch übersetzen würdest. Ja? Aber ich sehe ja, was sagt mir der Hund? Also ich sehe es ja, was zeigt mir der Hund mit seinem Körper, mit seiner Körpersprache, mit seinem Ausdruck? Wie ist die Beziehung zwischen Hund und Mensch? Ja? Wie ist der Mensch in sich und mit sich in Beziehung? Zeigt mir der Mensch auch über seine Körpersprache, wie bewusst oder unbewusst? Ja? Das heißt, ich sehe das ja. Also es ist wahrnehmbar. Ich interpretiere es nicht, ich nehme es wahr. Mhm. Da bist du beim ersten Punkt. Und auch das hat für mich mit ethisch zu tun, mit einem ethischen Zugang, dass ich mich selber, ich als mit Hunden und Menschen Arbeitende ständig reflektiere und hinterfrage und das nicht nur von jemand anderem quasi nehme und mich selber auch an die Nase nehme und sage, habe ich das jetzt wahrgenommen oder habe ich es interpretiert? Und das heißt, ich nehme wahr, ich mache wie ein Puzzle und das sind halt die unterschiedlichsten Dinge. Da bist du bei den biologischen Bedürfnissen. Das heißt, was bekommt der Hund zu futtern? Wie alt ist der Hund? Wie viel Schlaf hat der Hund am Tag? Hat der Hund Schmerzen? Ist da irgendein medizinisches Problem? Sehr oft sieht man es eben bei der Körperlichkeit. Also beim Gangbild oder ist der Körper ausbalanciert, ist der Muskeltonus okay oder ist da irgendwo eine Überladung? Ja? Das heißt, du hast einen ganz anderen Zugang schon und dann fokussierst du eigentlich auf die Lösung. Und die Lösung kann im Normalfall oder ist im Normalfall sehr, sehr einfach. Eben, wenn du beginnst und sagst, hündische Kommunikation. Und es sind kleine Tricks. Was signalisierst du über deine eigene Körpersprache?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass wir da oft ein bisschen anderes über die Körpersprache ausdrücken, als wir mit der Sprache sagen. Das heißt, ich glaube, dass wir Körpersprache manchmal ein bisschen klarer ausdrücken dürfen, um dem Hund wirklich zu zeigen, was wir wirklich sagen wollen, oder?
Weißt du, Hunde sind extrem höflich. Also das muss man jetzt wirklich sagen, Hunde sind extrem höflich, die sind fast höflicher als wir und vor allem Hunde lügen nicht. Hunde drücken über ihre Körpersprache und eben, wenn man die nicht registriert oder respektiert, über die Lautsprache, also über Bellen, aber auch natürlich Knurren und im Bellen, ihre Gefühle aus. Wie sie sich in diesem speziellen Moment fühlen. Nicht 5 Minuten davor und nicht 5 Minuten danach. Das heißt, die sind kongruent. Das fehlt uns, also vielen Menschen fehlt das, ja, diese Authentizität und diese Kongruenz. Und Hunde haben das eben nicht. Hunde zeigen dir, was läuft in dem Moment, was passt oder was passt nicht, was beunruhigt mich. Und das heißt, wenn ich meinen Hund lesen lerne, dann kann ich ihn ja unterstützen. Und das ist es ja eigentlich. Also wenn ich von einer Beziehung spreche, die ich ja mit meinem Hund oder mit einem Lebewesen eingehe, dann hat eine Beziehung immer auch mit Arbeit zu tun und mit Kommunikation und mit einer partnerschaftlichen Kommunikation. Das heißt, nicht ich sage nur, wo es lang geht, sondern ich höre auch, was sagt mir mein Partner. Und wir finden gemeinsame Kompromisse. Ein Kompromiss kann zum Beispiel sein, wenn ich sage, die Frieda will in eine Richtung, ich will in die andere Richtung.
Der Klassiker.
Ja, der Klassiker.
Einer der Klassiker,
ja. Das ist bei uns komplett wortlos, gell? Weil ich meine, welchen Sinn macht es jetzt bitte, wenn ich der Frieda erkläre, wir gehen in die Richtung? Das Einzige, was bei der Frieda ankommt, ist, die ist nervös, die hat Stress. Jetzt habe ich auch Stress. Ich weiß nämlich nicht, was ich tun soll. Ich will ja in die Richtung, ne? Weil dort ist was ganz was Tolles. Ne? Das heißt, reden sinnlos. Ich kann sagen, gut, ich stehe einfach mal und meine Schuhspitzen und meine Schultern zeigen in die Richtung, in die ich gehen möchte. Ja, ist ein Bild für Götter, ich weiß. Wir wurden auch schon öfters angesprochen auf der Straße, wenn
ob
so etwas passiert.
Ob ihr eine Kunstinstallation seid.
Nein, es war lustig. Also die Bandbreite geht von will er nicht, wohin sie wollen. Mhm. Also dieses bedauernde, arme Frau. Ne? Das andere war Lachen, einfach weil es einfach Situationskomik ist. Wobei man auch dazu muss, dass die Leine nicht gespannt war. Die Leine ist durchgehängt, ja. Also, ich meine, die Frieda hätte durchaus noch ein Stück weiter in ihre Richtung gehen können, hat sie aber nicht gemacht, ja. Und wir standen da halt mal. Und dann so die Überlegung, ganz ruhig, selber ganz ruhig bleiben. Was macht mich jetzt nervös? Atmen. Einfach atmen. Dann gibt's natürlich auch die Möglichkeit, dass ich ihr einen Attention Sound oder Connection Sound gib, dass sie weiß, okay, du, jetzt, es wäre jetzt Zeit, gell? Oder ich kann auch sagen, ich mache einen Kompromiss. Es ist okay für mich, geh mal ein Stück in deine Richtung, dann machen wir einen Bogen und gehen doch in meine Richtung. Viele Wege führen nach Rom.
Lässt sich alles irgendwie lösen, gell?
Und das Schöne ist, ich habe mich darüber nicht aufgeregt, ich habe mich nicht geärgert, ich habe das Bedürfnis meines Hundes respektiert, ich habe meine eigenen Bedürfnisse respektiert. Und wenn ich jetzt sage, es ist der Zeitfaktor, dann hat das mit Management zu tun. Wie so viele Dinge auch im Leben, auch mit Hund.
Dass man das auch ein bisschen einplant, natürlich, ja, von natürlich. Vornherein.
Ich muss wissen, also wenn ich jetzt, ich gebe dir ein Beispiel, wenn die Frieda ist ein Arbeitshund, gell? Also ich meine, die arme Frieda, die muss ja fast jeden Tag arbeiten gehen. Also sie schläft dann, aber das ist egal. Also in ihrer Sicht tut sie auch. Und das heißt, für mich ist es klar, ich plane ein. Ich weiß, für diese Strecke brauchen wir zu Fuß oder brauche ich alleine zu Fuß 10 Minuten. Ja, ich gehe relativ rasch. Wenn ich jetzt mit der Frieda gehe, dann plane ich ein, ich brauche eine halbe Stunde. Oh. Ich plane diese Eventualitäten ein, weil hey, es kann ja sein, dass da ein Igel vorher war oder dass da einfach eine urgeniale Geruchsspur ist. Ja, man weiß es nicht. Und es kann auch sein, dass irgendetwas anderes Spannendes war und da muss man einfach einmal stehen bleiben und das beobachten und nachdenken und das für sich einordnen.
Wie wichtig ist das Schnuppern für die Hunde?
Extrem.
Und wie, weil mir zerreißt es manchmal das Herz, wenn Hundehalter oder Halterinnen dann ihre Hunde, die gerade schnüffeln wollen, einfach weiterziehen an der Leine.
Mir auch, ja. Das ist ungefähr so, stell dir vor, du liest gerade ein urspannendes Buch. Und jemand nimmt da entweder das Buch weg, an der spannendsten Stelle, oder jemand zieht dich weg. Oder um es mit sozialen Medien zu formulieren, du bist gerade auf Facebook oder Instagram und du findest gerade was urspannend und jemand zieht dich weg davon. Und zwar regelmäßig. Nicht nur einmal, sondern jedes Mal. Was löst es aus? Frustration. Mhm. Und was tue ich, wenn ich frustriert bin?
Naja, wir nicht, aber der Hund bellt oder was auch immer, ne?
Ja, genau. Also, es tut weh. Mhm. Es tut in der Seele weh. Ich sage jetzt nicht, dass das Wegziehen kann auch beim Hals wehtun, wenn ich ein Halsband habe. Ja, keine Frage. Also das kann man sich gut vorstellen, weil, wie gesagt, also, das geht meistens dann auf den Kehlkopf und auf die Halsschlagader. Und auf die Luftröhre, die gequetscht wird. Also das tut auch weh, gell? Mhm. Das heißt, nicht ethisch korrekt. Darum ist auch der Grund, dass die Frieda ein Brustgeschirr trägt, ein gut sitzendes. Weil da ist der Druck, wenn die Frieda wirklich irgendwo ganz schnell hin will und ich nicht zu schnell bin, dann ist der Druck auf dem Brustbein und das ist ein Knochen. Das heißt, da verletzt sie sich nicht oder empfindet keinen Schmerz. Und ich finde es einfach gemein. Weil es ist für mich, ja, und es hat auch mit Ethik zu tun, es ist urspannend, was riecht sie da? Und das Spannende dabei ist, dass es dann wirklich irgendwas Spannendes ist. Ich meine, viele Dinge merke ich natürlich nicht, weil ich ja nasenblind bin, gell? Aber Gerüche sind alles. Wenn wir an uns selber denken, wenn wir einen bestimmten Geruch wahrnehmen, löst es sofort Erinnerungen aus. Ich sage jetzt nur Vanille, Zimt. Mhm. Automatisch aus dem Kopf Weihnachten. Und das heißt, es ist ein schönes Gefühl. Hunde nehmen fast alle Informationen über Gerüche wahr. Und das heißt, sie könnte mir dann erzählen, wer war da aller. wie alt war der, kastriert, nicht kastriert, was hat der heute gegessen, was hat der getrunken, in welchem Haushalt lebt er in der Stadt oder am Land und. Ja? Und es ist wirklich extrem wichtig. Vor allem, wenn ich sage, ich habe einen gestressten Hund, ich habe einen Hund, der unsicher ist, der ängstlich ist, dann ist Nasenarbeit, also das ist dann wirklich gezieltes Schnüffeln, extrem wichtig, A, um den Stress zu reduzieren und B, einfach um Selbstsicherheit auch aufzubauen. Mhm. Und ich tue es nicht. Ich bin auch beim Spazierengehen immer mit der Frieda, weil ein Argument ist natürlich, ja, was ist, wenn da jetzt ein Giftköder ist? Mhm. Also was ist, wenn da jetzt irgendwas liegt und der Hund schnüffelt nicht nur, sondern macht Slurp.
Ja.
Inhaliert was, ja. Das verstehe ich, diese Sorge verstehe ich, aber es ist ein ganz anderer Kontext. Und das heißt aber für mich, ich interessiere mich dafür, ich bin neben ihr und ich sehe, wo sie schnüffelt und ob da was liegt. Und wenn da etwas liegt, dann bin ich schneller. Entweder indem ich meinen Schuh draufstelle oder drüber stelle oder das eben wirklich mit der Hand zur Seite schiebe. Mhm. Ich nehme es zuerst nicht weg, sondern ich schiebe es zur Seite und tausche es gegen ein gutes Leckerli zum Beispiel aus. Das wäre eine Möglichkeit, am Hund eben beizubringen, dass er nichts vom Boden aufnimmt. Die Sorge verstehe ich, aber ansonsten das normale Schnüffeln ist gemein.
Also das ist ganz wichtig, zu verbieten, ich wollte gerade sagen. Das heißt, das ist ganz wichtig, so wie du gesagt hast, dass du dem Hund quasi die Sicherheit gibst, dass er sich in seinem Umfeld frei bewegen kann. Wie stellt man sich als Hundehalter, Hundehalterin darauf ein? Weil gerade zum Beispiel jetzt in der Stadt, wo so viel passiert, wo man selbst mit den Reizen vielleicht ein bisschen überfordert ist, wie tust du da? Oder welche Empfehlung kannst du da geben?
Wenn ein Hund neu zu dir kommt, ja, dann beginnst du ja nicht von 100%. Sondern jeder Hund, der zu dir neu ins Haus kommt, unabhängig, ob das jetzt ein Welpe von einem Züchter ist oder ein Hund aus dem Tierschutz, aus dem Tierheim, oder du einen Hund von jemand anderem übernimmst, jeder Hund braucht einmal 3 Tage, um einmal zur Ruhe zu kommen. Das ist einmal das Erste. Du bemerkst auch, dass Hunde extrem viel schlafen, wenn sie in ein neues Zuhause kommen, weil allein schon diese neue Umgebung einfach Reizüberflutung ist. Neue Gerüche, neue Menschen, neue Geräusche etc. etc. 3 Wochen, um einmal sich zu stabilisieren und den Tagesablauf irgendwie zu checken, sage ich jetzt einmal. Ja? Und 3 Monate wirklich, um sich zu setteln.
Oh, okay.
Ja? Und das heißt, in dieser Zeit ist es extrem wichtig, dass ich eben keine Reizüberflutung. Ich wäre in der Zeit kleine, also mit klein meine ich wirklich sehr klein, altersadäquat auch, Spaziergänge machen, die gleiche Strecke, so lange, bis mir mein Hund zeigt, er möchte weitergehen. Mhm. Er ist von sich aus neugierig. Aber er muss einmal die Sicherheit bekommen, auf dieser Strecke ist alles okay. Ich kenne die Gerüche, ich kenne die Geräusche, ich weiß, wer unsere Nachbarn sind, ich weiß, was da eben passiert. Wenn ich mit dem Hund in die Stadt gehen möchte, dann mache ich das an einem Sonntagvormittag, wo keine Leute unterwegs sind oder wenige Menschen. Ich werde es nicht an einem Samstag, Einkaufs-Samstag-Nachmittag machen oder
in der Herrengasse in Graz.
Genau.
Also ja, die Haupteinkaufsstraße.
Genau, wo also die volle Partystimmung ist. Es ist zum Beispiel bei der Frieda auch merkbar, wenn wir in die Stadt gehen, da sind extrem viele andere Gerüche. Und da ist bei ihr das steigende Stresslevel genauso. Also, und da sind jetzt aber jetzt nicht so viele Menschen. Und wenn wirklich dann du in eine Situation kommst, also du übst es langsam, und das nennt sich eben auch dann Desensibilisieren, gell? Also du wirfst den Hund nicht in eine Situation, die er nicht bewältigen kann. Das heißt, du programmierst den Hund nicht auf Scheitern, sondern du programmierst dich selbst und deinen Hund auf Erfolg. Und das heißt, es ist Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen, portionchenweise. Und schaust ihm immer, was zeigt dir dein Hund körpersprachlich? Fühlt er sich wohl? Und wenn er sich nicht wohl fühlt, dann nimmt es ihn aus der Situation heraus. relativ einfach, oder? Was du für dich selber auch tun würdest. Wenn du sagst, du hast eine Reizüberflutung, was tust du denn dann? Du gehst weg.
Man geht einmal einen Schritt raus aus dem Ganzen. Ja. Wenn ich dem so zuhöre, finde ich es unglaublich schön, welchen Zugang du hast. Und gleichzeitig glaube ich, dass manch einer sagt, boah, das ist aber schon ganz schön aufwendig. Was antwortest du auf sowas?
Es ist eigentlich dann ganz das Gegenteil. Mhm. Weil wenn ich dir jetzt sage, je weniger du tust mit deinem Hund, desto besser ist es. Und das Wichtigste ist eigentlich zu zeigen, Ruhe und Kontinuität in dem, was du tust und in dem, was du bist. Dass du so bist, wie du wirklich bist.
Mhm.
Da tust du dann ja eigentlich nichts. Und das heißt, es ist viel, viel weniger anstrengend, als wenn ich mir überlege, mein Gott, also am Montag und am Mittwoch und am Freitag müssen wir dorthin mit dem Hund und am Dienstag und am Donnerstag hat er dann noch das und das und das. Also du hast quasi einen Wochenplan für den Hund an Aktivitäten. Das ist anstrengend, das ist richtig. Also das, allein die Vorstellung löst bei mir ein bisschen an Stress aus, ja. Aber wenn ich jetzt sage, eigentlich brauchst du gar nichts tun, sondern wenn du mit deinem Hund spazieren gehst, und ja, ich weiß, jetzt können ganz viele sagen, ja, aber mein Hund, der zieht an der Leine und mein Hund, der macht das und das, das und das und das. Ja, ist okay. Aber probier trotzdem einmal, einfach nichts zu tun und einmal den Stress zu reduzieren.
Bei den dir eigenen selber, Stress.
Mhm. Bei dir selber, aber natürlich auch beim Hund. Was wirklich auch ist, zu schauen, sind alle biologischen Bedürfnisse erfüllt. Das heißt, auch das Aufsuchen eines Tierarztes.
Mhm.
Weil das kann auch eben sein, dass Schmerz etwas auslöst. Ja? Und ich glaube wirklich, und ich meine, das ist bei der, also wenn man uns zwar so sieht im normalen Leben, gell, wir tun wirklich nichts. Also, ich meine, wir gehen spazieren.
Ja.
Langsam,
mhm.
Sie schnüffelt, sie darf entscheiden, das ist zum Beispiel auch was ganz was Wichtiges, wenn's jetzt bei mir um die Ethik im Arbeiten mit dem Hund-Mensch-Team geht. Vertrau deinem Hund und lass ihn einfach einmal entscheiden, was er möchte. Wir mikroorganisieren den gesamten Alltag. Wir geben vor, wann gibt's Essen, welches Essen, wann gehen wir spazieren, wohin gehen wir spazieren. Ich finde es zum Beispiel urspannend, wenn wir aus dem Haus gehen und ich zu Frieda sage, sie darf entscheiden, wohin wir gehen. Also wenn wir eben jetzt nicht irgendwohin arbeiten gehen müssen, wenn wir irgendwohin arbeiten gehen, dann sage ich ihr, wohin wir gehen. Und dann brauche ich ihr nur nachgehen, das ist urpraktisch.
Also es gibt schon auch den einen oder anderen Trick, den die Silke anwendet, aber auf sehr, sehr liebevolle Art und Weise und darum geht's. Eine abschließende Frage habe ich noch und zwar, wenn man schon ein gewisses hündisches Verhalten, ein gewünschtes hündisches Verhalten gerne ein bisschen verstärken möchte, ist das ethisch und wenn ja, wie macht man das?
Lob.
Mhm.
Lob und Bestärkung. Also wenn ich mich freue, wenn die Frieda was tut, dann merkt sie das ja, oder?
Mhm.
Und dann tut sie es halt öfter.
Viele untermauern das ja mit dem klassischen Leckerli. Macht das Sinn oder eher nicht?
Also grundsätzlich sind, also Frieda liebt ja Leckerlis, also so wie alle anderen Hunde ja. Auch, gell? Ich sag dann, sie verliert ihre Bikini-Figur und ich meine, jeder Kilo.
Das heißt jetzt nicht, dass die Frieda ein Bikini trägt im Sommer.
Na, aber jeder Kilo zu viel ist, hat die gleichen Auswirkungen wie bei Menschen. Und das heißt, du schaust natürlich auch, dass du die Gelenke und so weiter schonst, gell?
Ja.
Und das kommt auch auf den Hund drauf an, ganz ehrlich. Also du belohnst mit dem, womit der Hund am meisten Freude hat.
Mhm.
Und das kann ein Leckerli sein. Ein Leckerli kann aber zum Beispiel auch, wenn der Hund Apfel mag oder Banane oder Erdbeere oder ein Stück Melone, das ist ja auch ein Leckerli, ne?
Mhm.
Zum Beispiel. Also ich muss ja nicht immer Hundeleckerlis nehmen. Und ich kann ihn auch auswählen lassen. Das ist zum Beispiel auch die Freiheit. Welche Art von Belohnung liebst du? Ein gemeinsames Spiel, das wir spielen oder streicheln und kuscheln? All das ist Belohnung.
Mhm, das ist schön.
Wirklich je nachdem, wo du merkst, dein Hund freut sich. Es muss nicht immer ein Keks sein. Mhm.
das muss es nicht sein, das stimmt. Es gibt so viele Arten und Weisen der Belohnung und das ist wieder eine Beobachtungsgeschichte. Was mag mein Hund? Genau. Ja, und wie gesagt, die Frieda ist zwar den Leckerlis nicht abgeneigt, aber auch ein guter, gesunder Schlaf, den liebt sie auch. Also unser schwer schuftender Arbeitshund hier im Podcaststudio hat jetzt die letzte halbe Stunde friedlich geschlafen, während die Silke Strasser uns wirklich viel verraten hat, was ich finde, manche noch gar nicht gewusst haben oder sich noch nicht damit beschäftigt haben. Und was natürlich auch zu sagen ist, dass die Silke viele Ausbildungen gemacht hat, ein Mitglied in der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Steiermark ist und es zahlt sich, wie man es jetzt auch mitbekommen hat, richtig aus, dich auch einmal zu Rate zu ziehen, dass du mal von außen beobachtest, was ist Sache und wie kann man an die sogenannten Probleme herantreten. Die Frieda, hast du die mit bei deiner Arbeit oder bist du dann? Ja, wirklich?
Ja. Also grundsätzlich habe ich sie mit, weil das natürlich auch immer spannend ist für einen Hundehalter, also für den Menschen zu sehen und zu beobachten, wie tun wir beide.
Mhm.
Weil auch wir lernen durch Beobachtung und Imitation.
Ja, so ist es. Sehr schön. Ja. Also ein absolutes Dream Team und wir haben heute schon gesagt, mit Silke und Frieda ist es immer Frieda, Freude, Eierkuchen. Auch nicht immer, aber oft.
Sehr oft, sehr, sehr oft.
Da sage ich danke, vielen herzlichen Dank. Es gibt auch noch andere Folgen mit der Silke Strasser. Einfach bei uns reinschauen in den Podcast Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Und ich sage ganz herzlichen Dank an dich,
Human Energetics.
Human und Tierenergetikerin sowie Hundeverhaltensspezialistin und Buchautorin Silke Strasser mit ihrer zuckersüßen Frieda.
Danke dir vielmals für die Einladung.